Barzatz und Flammärchen von Nachtwächtern, Rittern und weißen Frauen. Ein Buch herausgegeben von Jens Leuschner. Das Audiobook wurde eingesprochen von Lothar Schröer. Kindern erzählt man Märchen zum Einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. Ein Zitat von Jorge Bucay. Bei Sagen und Märchen, da ist es so, dass der eine behauptet, was er vom anderen hörte. Doch was wahr ist und wahr war, das wissen wir nicht genau. Doch wer weiß es, lebt noch jemand aus der Zeit, von den Menschen sicherlich nicht. Kommen wir jedoch in ein anderes Reich, zum Beispiel in das Reich der Zwerge, so können wir die fragen, die 500, 600 oder 800 Jahre alt sind. So geschah es vor gar nicht langer Zeit, dass der lippische Zwergenpräsident Anton aus Alvardissen nach 850 Jahren verstarb. Sein Nachfolger wurde Anton Lohkemper. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wichtig für uns ist nur, dass mit der Regentschaft von Anton Lohkemper sich das Zwergenreich unter bestimmten Bedingungen für die Menschen öffnete. So konnten die, die den Zauber verstanden hatten, die alten Zwerge fragen, wie es damals zugegangen war. Nun wissen wir, dass die Zwerge auch nicht immer die Wahrheit sagen und es ihnen gefällt, einiges auszuschmücken. Doch immerhin, sie waren dabei und so wird es doch wohl mehr der Wahrheit entsprechen, was sie uns zu erzählen haben. So kommt es also, dass sich nach langer, langer Suche endlich vier Zwerge gefunden hatten, die in alter Freundschaft und Verbundenheit diese wunderschöne Märchenwelt für uns Märchen durch ihre Erzählungen wachhalten. Zwerge müssen sich Geschichten und Märchen nicht aufschreiben. Sie hören sie einmal und schmücken sie aus. Sie hören sie zweimal und erzählen sie weiter. Und sie hören sie dreimal und dann vergessen sie sie nie wieder. Bei den Menschen ist das anders. Die müssen sich immer alles aufschreiben und dafür hatten sie das Buch erfunden. Hier schreiben sie dann alles rein, was sie wissen. Also haben sich die vier Zwerge gedacht, gut, dann schreiben wir unsere Geschichten eben auf, sonst vergessen die Menschen sie ja doch wieder. Aber so können sie diese nachlesen und sich daran erinnern, beziehungsweise nachhören. Und damit ihr wisst, wer diese Freunde überhaupt sind, stellen wir sie euch einfach einmal vor. Lothar vom großen Fluss. Er ist Märchenerzähler, dem alle zuhören. Er kann mit tiefer und mit hoher Stimme erzählen. Er kann lieb und gefährlich mit den Augen rollen. Er kann mit seinen Armen, so glaubt man, die ganze Welt umarmen. Und er kann jeden in seine Märchenwelt entführen. Ihm zur Seite steht Jens von Skutemer. Ein komischer Name, oder? Das Wort Skutemer stammt aus einer altdeutschen Sprache und bedeutet so viel wie Schlammtümpel. Wie der Jens zu diesem Namen gekommen ist, weiß er selbst nicht mehr. Wahrscheinlich, weil er als Kind gerne im Schlamm gespielt hat und abends mit schmutzigen Knien nach Hause gekommen ist. Aber sicher ist das nicht, denn er ist ja auch schon über 790 Jahre alt und über seine schmutzigen Knie gibt es nun mal keine Geschichten. Vielleicht war es doch nicht wichtig genug? Als drittes kommt nun Harald von der Begeraue ins Spiel. Er erzählt nicht so viele Geschichten, aber er kann seine Geschichten malen. Immer hat er einen Stift zur Hand, immer hat er irgendwo einen weißen Zettel in der Hosentasche und immer kann er drauf losmalen. Mit diesen Skizzen kommt er abends nach Hause und dann malt er alles nochmal in Farbe. das helle Blau des Himmels, das satte Grün der Weiden, das leuchtende Gelb der Felder und das leicht gruselige Braun der tiefen Wälder. Aber er hat auch schon sehr viele Bilder für Kinder gemalt und vielleicht habt ihr auch schon mal ein Bild von ihm gesehen. Als vierter Zwerg ist der Rüdiger vom Pastorenwald im Bunde. Er ist der Technikzwerg unter den Vieren. Er kann selbst Bücher drucken und vorbereiten. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum sein Spitzname Gutenzwerg ist. Er hat bereits im Jahr 1450 dem Johannes Gutenberg geholfen, das erste Buch der Welt zu drucken. Es kursieren unter den Zwergen sogar die Gerüchte, dass Herr Gutenberg sich diese Kunst bei Rüdiger abgeguckt hat. Aber dazu sagt Rüdiger selbst nichts. Vielleicht hat ihm der Herr Gutenberg diese Erfindung ja auch abgekauft? So, nun kennt ihr sie schon ein bisschen. Aber hören wir doch einmal, was sie uns zu erzählen haben. Wie es wirklich war. Wieder einmal saßen die vier Zwergenfreunde Rüdiger vom Pastorenwald, Harald von der Begeraue, Lothar vom Großen Fluss und der Jens vom Skutemeer zusammen am Waldesrand zwischen dem Vierenberg und dem Hollenstein. Sie lachten viel, erzählten sich alte Geschichten und rauchten ihr Pfeifchen. Die Pfeifen der Zwerge werden jedoch nicht mit Tabak gestopft. Dafür hat jeder Zwerg eine eigene Geheimmischung. Sie besteht aus getrockneten Eichelspänen der Eichen, aus geraspelten Äckern der Buchen, einem Tröpfchen Kiefernharz und manche betten diese Mischung dann auf ein kleines Bett aus frisch duftendem Heu, für welches sie das Gras nahe dem Leopoldsprudel im Kurpark in Bad Salzuflen schneiden. Aber, wie gesagt, jeder hat da sein eigenes Geheimrezept. Wie sie da saßen und sich der alten Geschichten erfreuten, fragte der Harald mit einem Male in die Runde, ob denn nicht einer von ihnen eine andere, neue Geschichte gehört hätte. Im ersten Moment schwiegen sie alle. Dann fing der Jens an, die wahre Geschichte von Frau Holle zu erzählen. Als vor circa 200 Jahren die Brüder Grimm Geschichten für ihr großes Märchenbuch sammelten, da hatten sie natürlich auch die Frau Holle dafür vorgesehen. Aber wie es bei den Menschen nun so ist, sie machen doch viele Fehler, vor allen Dingen, wenn es um den Ort der Handlung geht. Das wissen wir Zwerge natürlich viel besser, denn wir sind ja auch viel älter als die Brüder Grimmnisse je gewesen sind und haben diese Geschichte teilweise selbst miterlebt. Es fällt vielleicht nicht sofort auf, aber habt ihr schon mal über den Ort Hollenstein hier in Bad Salzuflen an der Grenze zwischen Wüsten und Ersenbreden nachgedacht? Ja, da oben auf dem Kamm der Berge lag einmal ein Opferstein, ein Altar für die Frau Holle und im Stadtarchiv in Bad Salzuflen könnt ihr ja auch noch heute uralte Postkarten finden, auf dem die Opferplatte, der sogenannte Buschaltar, zu sehen ist. Frau Holle wurde landauf, landab, überall sehr geehrt und geschätzt. Sie prüfte die Menschen, hauptsächlich die jungen Mädchen, ob sie fleißig oder faul, ob sie gerecht oder ungerecht, ob sie hilfreich und freundlich oder abweisend und unfreundlich gegenüber anderen Menschen waren, auch wenn es ihnen selbst nicht besonders gut ging. So hatten sie Prüfungen zu bestehen. Sei es, dass sie fertig gebackenes Brot aus dem Ofen ziehen sollten, denn es gab weit und breit keinen Bäcker, der diese Aufgabe hätte vollenden können. Aber die Brote riefen um Hilfe, und so wurde von Frau Holle festgestellt, welches Mädchen fleißig und ohne viel Federlesen zugriff, half oder einfach davonging. Auch die Aufgabe am Apfelbaum, der so voll hing von reichen Früchten, dass er beinahe zerbrochen wäre, zeigte Frau Holle, welches Mädchen einen liebenswerten Charakter hatte oder einfach garstig und oberflächlich, ob der Not anderer. Letztendlich stellte Frau Holle auch bei der Arbeit in ihrem eigenen Hause fest, welches Mädchen fleißig die Federbetten ausklopfte, so dass es auf der Erde mehr oder weniger schneite. Die guten und fleißigen Mädchen belohnte Frau Holle dann, so dass die Mädchen so viel Gold bekamen, dass sie ihr ganzes Leben nicht mehr arbeiten mussten. Die faulen und garstigen Mädchen jedoch wurden mit Pech überschüttet, der das ganze Leben an ihnen klebte. Aber Frau Holle hatte noch sehr viel mehr Aufgaben. Sie achtete darauf, dass die lieben Mädchen gesund blieben und später einmal als erwachsene Frauen auch gesunde Babys zur Welt brachten. Hierfür mussten sie in einem unterirdischen See baden, denn das Wasser in diesem See war verzaubert. Und auch kranke Menschen fühlten sich nach einem Bad schnell wieder gesund und erfreuten sich eines gesunden Lebens. Von diesem verzauberten Wasser, das die Menschen wieder gesund machte, handelt auch unsere Geschichte von der Bergtraut und den Solequellen. Aber zuvor noch eine Warnung an euch alle. Wenn ihr also einmal oben am Hollenstein seid, dann seht euch ein bisschen vor, denn niemand weiß, was aus Frau Holle geworden ist. In den letzten Winterzeiten hat es zwar deutlich weniger geschneit, aber das heißt nicht, dass sie nicht mehr dort oben ist, oder? Wie Salzuflen zu seinem Namen kam. Die vier Freunde Rüdiger, Harald, Jens und Lothar saßen am Waldesrand in der Nähe von Gut Ribbentrop, da, wo an einem riesigen Felsenstein der Philosophenweg Bumbamweg trifft. Es war einer ihrer Lieblingsplätze, die Sonne schien durch das Blätterwerk der Bäume und sie hatten gut gegessen und getrunken und waren eigentlich sogar zu faul zum Reden. So gut ging es ihnen. Als erstes war es Rüdiger, der zu sprechen anfing. Rüdiger ist gerade 827 Jahre alt geworden und mit einem langen Blick ins Tal, wo der Ort Schöttmar liegt, fing er mit fester Stimme, jedoch langsam und bedächtig an, ein altes Märchen zu erzählen. Natürlich kannten Lothar, Jens und Harald diese Geschichte schon, aber einer guten Geschichte kann man immer wieder zuhören. Die Gegend um Bad Salzuflen ist fein grün. Viele Wiesen, Wälder und eine von Erhebungen geschmückte Gegend lässt das Herz höher springen, wenn man der Natur verbunden ist. Wir Zwerge lieben ja die Natur, und so hatte ich mich eben an diesen Platz hingesetzt, mein Pfeifchen gestopft und wollte nur ins Grüne hineinschauen. Und als ich da so saß und mir der Wind um die Nase wehte, da sah ich, dass die Ziegen auf der Weide alle, aber auch ausnahmslos alle, zu dem kleinen Bach gingen, der mitten durch die Weide hindurchschlängelte. Wäre es heiß gewesen, so hätte ich verstanden, dass die Tiere sich mit dem klaren Wasser stärken wollten. Aber sie tranken gar nicht von dem Wasser oder nur wenig. Aber sie leckten immer wieder an den Steinen in dem Bach. Das kam mir so seltsam vor, dass ich mich gegen meine Natur erhob, um meine Neugier zu befriedigen und mich zu diesem Bache begab. Zuerst konnte ich nicht erkennen, was die Tiere dazu bringen würde, an den Steinen zu lecken. Dann jedoch sah ich, dass an den Steinen ein weißer Schimmer zu sehen war. Ich stieg in den Bach, feuchtete einen Finger an, strich über den Stein und leckte daran. Ein starker, salziger Geschmack machte sich auf der Zunge breit. Das musste es sein, was die Ziege an den Steinen interessierte. Wenn man sich die Tiere anschaute, so sah man sogar eine gewisse Gier in den Augen, so wie es bei den Zwergen manchmal den Anschein hat, wenn sie ein frisches Bier trinken oder gar einen selbstgebrannten Schnaps. Nur einige Meter weiter auf einer anderen Wiese war ein Bach, der bei den Ziegen weniger beliebt war. An diesem Bach aber hatte ich am Tag zuvor eine Flasche abgefüllt und dieses Wasser hatte nicht nach Salz geschmeckt. Und jetzt verstehen wir auch, wie unser Salzuflen zu seinem Namen kam. Auch wenn es heutzutage Sprachforscher gibt, die unsere Geschichte vielleicht nicht bestätigen, so ist es doch wahr, was wir Zwerge sagen. Der Name Salzuflen stammt von den Menschen der früheren Zeit. Diese sahen, dass die Ziegen an den Steinen leckten. Salzuflecken. So nannten die Bewohner dann auch den Ort. Es ist ja überall bekannt, dass die Menschen in Lippe nicht immer deutlich sprechen und sich oft etwas in den Bart murmeln. Es verwundert also nicht, Salzuflen genannt wird. Als Rüdiger geendet hatte, klatschten die anderen Freunde vor Begeisterung in die Hände. Und auch der Lothar begann, gleich eine weitere Geschichte zu erzählen. Bergtraut und die Solequellen. Damals, zu der Zeit, als die Menschen noch meinten, der Vierenberg sei ein Platz für die alten Götter Tyr, Wodan, Donau und Frigga, denn dort verehrte man die germanischen Gottheiten, da lebten hier in der Gegend auch noch die Hünen. Woanders hießen sie Riesen, aber egal wie man sie nennt, auf jeden Fall sind sie unheimlich groß. Da sie aber alle genug zu essen und zu trinken hatten, lebten sie friedlich beieinander, buken gemeinsam Brot und trafen sich. Es gibt dort viel zu erzählen von ihnen, denn wenn sie etwas taten, hatte es für die Menschen sofort eine große Wirkung. Weil die Riesen so friedlich waren, hatten sie auch zu den Menschen ein gutes Verhältnis. Die Menschen waren zwar vorsichtig, weil vieles, was die Riesen taten, für sie sehr gefährlich war, ohne dass die Hühner es wollten. So mancher Mensch lief schreiend aus dem Haus, wenn ein Riese einfach das Dach des Bauernhauses abhob, um mit dem Bauern oder der Bäuerin zu sprechen. Auch wenn die jungen Riesinnen Blumen pflückten, rissen sie oft nur aus Versehen einen blühenden Obstbaum mit aus. Andererseits trauten sich auch keine Räuber und Raubritter in die Gegend des Vierenberges, denn die Riesen schützten ihre Bauern gegen alle Gefahren. In dieser Zeit lebte hier am Vierenberg auch ein Riesenfräulein namens Bergtraut. Bergtraut war von zartem Gemüt und sie liebte die Kinder der Bauern und die Kinder der Bauern liebten sie. Oft kamen die Kinder und turnten auf ihr herum. Manchmal klammerten sich die Kinder an ihrer Schürze fest. Und sie brachte sie an einen See zum Baden oder an einem Berg zum Klettern. Und weil sie mit ihren Riesenschritten auch schnelle Wege machen konnte, waren die Kinder immer frühzeitig wieder zu Hause. Den Eltern war es recht, denn sie wussten, dass Bergtraut ihre Kinder beschützte. Oftmals nahm Bergtraut die Kinder mit auf ihren Schoß, hielt ihnen die Hand mit den ausgestreckten kleinen Fingern hin und sah zu, wie die Kinder an ihrem kleinen Finger turnten, als sei es eine Reckstange. Den Kindern gefiel nicht nur das Turnen, auch sie erfreuten sich an dem weiten Ausblick. Standen sie auf dem Schoß der Riesin, so konnten sie weit ins Land schauen, als seien sie auf einem hohen Berg. Aber wir alle wissen, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wo Freude ist, da sind auch Tränen. Vieles, was man tut auf dieser Welt, hat eine harmlose Ursache, aber eine große Wirkung. Und geschieht vieles auch ohne böse Absicht, so bringt das Geschehene oft viel Leid. Wenn Bergtraut manchmal nur ein wenig durch die Gegend ging, so nahm sie ihre großen Füße nicht immer hoch genug und so, wie ihr es auch kennt, ist dann schnell Sand in den Schuhen. Aber was tun wir, wenn Sand im Schuh ist? Wir ziehen ihn aus und schütten den Sand einfach auf den Boden, um den Schuh dann wieder anzuziehen und weiterzulaufen. Also kein großes Ding für uns Menschen. Aber was passiert, wenn ein Riese Sand im Schuh hat? Als Bergtraut eines Tages wieder verträumt über Wälder und Wiesen ging, spürte sie, dass in ihren Schuhen etwas war, was dort nicht hingehörte. Sie zog den Schuh aus und schaute hinein, ärgerte sich über Krümel und Sand im Schuh und schüttete es einfach auf den Boden. Doch dort, wo sie den Schuh ausschüttete, war ein kleiner Hang. Unten am Fuß dieses Hanges waren Gärten und Erdbeerfelder, wie die Menschen sie sich angelegt hatten. Und das, was Bergtraut als Sand in den Schuhen fand, waren für die Menschen eher Felsbrocken und dicke Steine. Bergtraut schüttelte nun also den Inhalt ihres Schuhs auf den Hang und bemerkte viel zu spät, dass die Felsen und Steine dort nicht liegen blieben, sondern den Hang herabrollten. Oh, wie erschrak Bertraud, als sie die Kinder auf den Erdbeerfeldern sah und in den Gärten. Sie waren gerade dabei, Erdbeeren zu ernten und Pflanzen zu vereinzeln und sahen nicht, was auf sie zukam. Als die Kinder das Poltern und Schlagen der Felsen und Steine bemerkten, war es schon zu spät. Sie wurden getroffen am Körper, am Kopf und sanken erschlagen zu Boden. Als Bertraud sah, wie die Kinder in ihrem Blute starben, rief sie laut und schrie. Aber es war nichts mehr zu retten. Es kam ein unendliches Leid über die Menschen, die ihre Kinder verloren hatten. Bertraud tat es so sehr leid, und sie sank in sich zusammen. Und sie begann bitterlich zu weinen. Sie saß eine lange Zeit dort an der Stelle, wo das Unglück geschehen war. Ihre Tränen liefen Tag und Nacht und wollten nicht mehr aufhören. Das Wasser ihrer Trauer, welches aus ihren Augen lief, sammelte sich hier und da am Boden und es bildeten sich große Tränenkristalle, die unter der Erde immer größer und größer wurden. Aber es hörte auch eine gute Fee von dem Unglück und von der trauernden Bertraud. Wenn Trauer und Gram aus einem ehrlichen Herzen kommen, dann sind es die guten Feen, die Unabwendbares noch zu einem Nutzen bringen. So dachte die gute Fee, dass Bertrauds Trauer so wahr und so echt war, dass sie beschloss zu helfen. Da Bitterkeit und Reue von ihr ehrlich und rein sind, so soll das Unglück und die Unachtsamkeit den Menschen noch etwas Gutes bringen. Ach, ich kann die Trauer der Eltern und Großeltern nicht mindern, aber ich will dafür sorgen, dass sie sich nicht nur an dieses Unglück erinnern. Du hattest den Kindern zuvor viel Gutes gegeben, du hast Freude gebracht, so will ich nun aus deinen Tränen auch Gutes und Freude werden lassen. Ich verleihe deinen Tränen Wunderkraft. Sie sollen zu Zauberquellen mit Heilkraft werden. Sie sollen immer da fließen, und wer davon trinkt und darin badet, soll geheilt werden. Mit diesen Worten berührte die Fee die Kristalle und die Tränen der Riesenfräulein Bertraud. So brachte das einen Leid in der Folge vielen Menschen Freud. Es kann immer ein Unglück geschehen und wir werden es nicht vermeiden können. Aber ist die Reue ehrlich und das Herz rein, so kann aus dem Bösen noch Gutes werden. Alle hatten still in der Runde gesessen und dem Lothar zugehört, wie in der früheren Zeit es zugegangen war. Nun wussten alle, woher das Salz in der Gegend von Bad Salzuflen kommt. Das Abendläuten zu Bad Salzuflen. An einem der Tage, die so schön sind, dass es kaum jemanden zu Hause hält, gingen unsere vier Freunde mit ihrem Besuch der Zwergendame Jolande in die Stadt Bad Salzuflen. Nachdem sie die wunderbare Stadt angeschaut hatten, spitzten sie sich noch einige Teilchen Gebäck, für jeden und jede von ihnen, versteht sich. Dann setzten sie sich am ehemaligen Westtor der Stadt, dem Schliebsteiner Tor, zu einer süßen Vesper. Das Tor existierte aber schon lange nicht mehr, und selbst der nach und nach noch lange sichtbare Schliebsteiner Turm ist mittlerweile verschwunden. Die vier Zwergenfreunde jedoch kannten beides natürlich noch. Sie waren ja auch schon ein bisschen älter, so um die 750 bis 850 Jahre. Jolande war sehr erfreut über diese wunderschöne Stadt mit den vielen kleinen Winkeln und Geschichten. Sie wusste, dass ihre Begleiter so manche Anekdoten kannten. Während sie sich also dort an der kühlen Süße einer Eiscreme erfreute, fragte sie, ob auch hier an diesem Ort etwas geschehen sei, was erzählenswert ist. Lothar vom großen Fluss räusperte sich. Er mochte Jolande sehr gern und er kannte eine Geschichte zu diesem Ort. Und so begann er zu erzählen. Hier in der Nähe gibt es eine Familie. Die hatten zwei Kinder, Frieda und Heinrich. Beide waren kluge und neugierige Menschenwesen. Immer wenn sie nicht helfen mussten oder gar in der Schule waren, versuchten sie, die Gegend zu erkunden. Es gab die Stadt, den Wald und geheimnisvolle Verstecke. Die beiden hörten eines Tages davon, dass im Wald eine alte Frau leben würde, eine Heckenhockerin. So nannten die Menschen Kräuterfrauen im Wald. Sie hatten Hecken um ihre Gärten gepflanzt, damit das Wild nicht alle Kräuter vernaschte. Über die Frau erzählten die Salzuffler aber auch, dass sie großartige Geschichten erzählen konnte. Diese Frau wollten sie suchen. Im Wald liefen sie hin und her. Die Kinder krochen im Unterholz umher und hatten viel Spaß. So bemerkten sie nicht, dass die Dämmerung kam und die Dunkelheit sich ankündigte. Heinrich bekam große Angst. »Ob es hier Wildschweine gibt?« Er schaute zum Himmel. »Gab es wohl Regen oder gar Sturm?« Frieda wurde klar. Sie mussten im Wald übernachten. Es würde bestimmt kalt werden. Frieda suchte etwas, womit sie sich zudecken konnten oder zumindest vor der Kälte schützen könnten. Als die Dunkelheit ganz den Wald erfüllte, saßen die beiden nebeneinander, hielten ihre Hände und zitterten etwas, ob der Kälte oder Angst, das wurde nicht überliefert. Jedoch hörte man, wie sich das leise Beten mit dem Geräusch des Waldes vermischte. Ängstlich schauten die beiden immer wieder in die Dunkelheit. Sie hörten allerlei. Den Ruf eines Waldkauzes. Das Rascheln eines Tieres im Gras. Das Rauschen der Blätter. Das Plätschern eines Baches. Oder auch das Knarren der Äste. Aber was war das? Die beiden Kinder kannten das Geräusch. Aber hier im Wald? Heinrich lächelte auf einmal und sagte, »Das sind die Kirchenglocken. Komm, in diese Richtung müssen wir.« Die Kinder sprangen auf und liefen, so schnell es der Wald zuließ, dem Glockenklang entgegen. Dass sich Frieda dabei ein Knie anschlug und Heinrich einen ordentlichen Knuff von einem dicken Ast sich einfing, das war egal. Bald sahen sie einen Weg, auf dem das Mondlicht fiel, und dann die Straße, die zum ehemaligen Westtor der Stadt führte. Als sie die Stadt erreicht hatten, sahen sie auch schon ihre Eltern, die mit anderen Bürgern von Bad Salzuflen die Kinder gesucht hatten. Die waren so froh, umarmten die beiden und ließen sich erzählen, was geschehen war. Einige Wochen später sah man die Eltern von Frieda und Heinrich mit den Kindern zum Schliepsteiner Turm gehen. Sie hatten etwas Gebäck dabei und schauten immer wieder zur Turmspitze rauf. Oben im Gebälk des Turmes hörten sie Hammerschläge und Sägearbeiten und sehr viele Handwerker, die in irgendwelchen Tätigkeiten unterwegs waren. Als die Dunkelheit kam, waren die Geräusche aus dem Turm längst verklungen. Jedoch die Familie saß immer noch zu Füßen des Turms und immer wieder gingen ihre Blicke zum Giebel des Turms. Als es wenige Minuten vor 9 war, standen alle auf. Ein paar Freunde der Familie waren auch gekommen. Punkt 9. Klare, starke Klänge erfüllten das erste Mal die Bad Salzuffler Luft. Glockenschläge laut, klar und deutlich. Die Eltern von Frieda und Heinrich schauten sich an und nahmen sich in den Arm. Aus Dankbarkeit, dass die Kirchenglocken ihre Kinder zurück nach Hause geführt hatten, haben die Eltern eine Glocke in den Schliepsteiner Turm bauen lassen. Diese schlug bis zum Abriss des Turmes an jedem Abend um 9 Uhr. Wie oft diese Glocke Menschen half, die Orientierung zu behalten oder wiederzufinden, das wissen wir nicht genau. Aber wir müssen nicht jedes Geheimnis lüften, denn das ist oft eine neue Geschichte. Und was sollen wir euch dann sonst beim nächsten Der Hund im Steinbecker Holz. Es war der Lothar vom großen Fluss, der die nächste Geschichte erzählte. Er hatte sie nicht selbst erlebt, wie so viele Dinge aber, wurde sie von vertrauter Seite an ihn herangetragen. Harald von der Begeraue hatte auch bereits eine Skizze dazu fertig, und so können wir an dieser Stelle nun eine Erzählung weitergeben. In der Nähe des stumpfen Turms in Bad Salzuflen lebte vor vielen Jahren Johann vom Berge. Er war ein lippischer Zwerg. Er war schon viele hundert Jahre alt und hatte in seinem Leben viel erlebt. Wie es so ist, wenn ein Zwerg in die Jahre kommt, erinnert er sich auch gern an früher. Oft fand er Gegenstände und erinnerte sich an Dinge, die er eigentlich schon verdrängt hatte. So auch an diesem Tage, an dem die Geschichte spielt. Johann hatte wie immer am Morgen an seinem Platz den ersten Kräutertee getrunken, als sich eine der kleinen Nebelwolken in dem Hohlweg zeigte, der Bad Salzuflen und Flotho auf dem kürzesten Weg verbindet. Diese zwischen den Bäumen schwebenden Wölkchen wurden frecherweise von den Zwergen Elfenfürzchen genannt. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Elfen darüber wenig amüsiert waren und entsprechend reagierten, wenn sie es mitbekamen. Aber auch das ist eine andere Geschichte, die woanders erzählt wird. Johann sah also dieses Elfenfürzchen. Als er so in sich hineinschmunzelte, bildete sich vor seinem inneren Auge ein eigenes Bild. Die Nebelwolke verformte sich, und er sah sie wieder, diese Hand von damals. Aber wenn es nur diese Hand gewesen wäre, denn es war eine Knochenhand. Es war wohl so vor 160 oder vielleicht 170 Jahren, also für Johann gefühlt gestern. Johann war in Flotho, um neue Kerzenstummel aus der Kirche zu stibitzen. In den Kirchen waren sie besonders gut und reichlich. Als er wieder auf die Straße trat, sah er mit großem Schrecken die riesigen grauen Wolken am Himmel. Diese Wolken zogen sehr schnell auf dem entsetzten Zwerg zu. Wieder einmal wurde er sich seiner kurzen Beine bewusst. Es würde unfassbar nass werden. Er stampfte vor Wut mit seinem Fuß auf und wollte sich gerade auf den Weg machen, da hörte er Pferdehufe. Ein Fuhrwerk kam, von einem starken Pferd gezogen um die Ecke und fuhr auf die Kirche zu. Johann erkannte den Kutscher. Es war ein Fuhrmann, der regelmäßig Salz nach Flotho zu den Lastkähnen brachte. Johann hatte ihn oft gesehen, aber heute war er später als sonst. Auch der Fuhrmann, er wurde von allem Herr Frodermann gerufen, schaute mit besorgtem Gesicht auf die grauen Wolken. Er hielt das Gespann an, ging zum Planwagen, um die Plane etwas fester nachzuziehen. Er wollte wohl durch das Unwetter nach Bad Salzuflen zurück. Unser Johann vom Berge erkannte die Situation, er eilte zum Wagen und versteckte sich unter den Laken, die das Salz schützten. Kaum war Herr Frodermann wieder aufgestiegen, begann es zu regnen und zu hageln. Johann war froh, auf dem Wagen zu sein. Etwa 2 Stunden war das Gespann unterwegs gewesen, als Johann aus dem Wagen heraus den Hollenhagen sah. An sich nichts Besonderes. Aber dann sah Johann auch ein Wanderer, der bei diesem wilden Wetter gegen Wind und Regen ankämpfte. Ein kurzer Blick und eine Handbewegung, dann hielt Herr Frodermann den Wagen an. Der Fremde, mit dem dunklen Umhang bekleidet, stieg hinten auf. Johann wurde kalt und unheimlich. Er zog seine Decke ganz über sich. Nur einen kleinen Spalt, den ließ er offen. So konnte er wenigstens sehen, was um sich herum geschah. Während der ungemütlichen Fahrt stöhnte und fluchte der Fremde. Er wurde hin und her geschaukelt und hatte immer schlechtere Laune. Der Regen wurde immer dichter und ein starker Wind trieb die herbstlichen Blätter von den Bäumen. Im Wald auf dem Hohlweg wurde es immer dunkler und unheimlicher. Die Wege waren so ausgewaschen und das Gespann war kaum zu halten. Äste brachen ab und krachten auf den Waldboden. Johann hoffte ein wenig, dass die Kobolde im Wald nicht noch versuchten, Spaß mit ihm zu treiben. Er wollte nur nach Hause. Wäre er doch besser in der Kirche geblieben und erst am nächsten Tag zum stumpfen Turm aufgebrochen. Der Mann auf der Planke, hinten auf dem Wagen, wurde Johann immer unheimlicher. Nicht, dass es noch ein Sünder war, denn im Wald gab es den schwarzen Hund, der sich den Sündern aufhockte. Er war grausig. Johann hatte bisher nur von ihm gehört. Aber gerade jetzt in der Dämmerung und bei diesem Wetter war der schwarze Hund aktiv. Was würde mit ihm passieren, wenn der Hund sich zu dem Fremden aufhockte? Zwerge waren bisher vom Hund unbehelligt geblieben. Aber wenn er jetzt so nah dabei war? Sollte er vom Wagen springen? Lautes Rasseln von Ketten war plötzlich zu vernehmen. Als Johann zum Vierenberge schaute, sah er dichten Nebel kommen, und plötzlich gefror das Blut in seinen Adern, Gebell und das laute Jaulen eines Hundes. Seine Augen waren aufgerissen. Auch der Fremde war still geworden, kein Stöhnen und Jammern mehr. Aufmerksam lauschte der Mann in den Regen. Das Bellen des Hundes und das Rasseln der Karre schienen direkt unter ihm. Johann schaute angstvoll zum Kutscher. Regen, Sturm, Heulen, Bellen, Kettenrasseln. Ach, was für eine gespenstische Umgebung. Der Planwagen drohte zu kippen. Johann hielt sich fest und sah, wie Herr Frodermann versuchte, die Pferde zu beruhigen und sie auf dem Wege zu halten. Er war kreidebleich und zugleich angespannt bis in die letzte Faser. Johann überlegte, ob er ihm helfen könnte. Plötzlich schnellten Herrn Frodermanns und Johanns Köpfe nach rechts. Eine menschliche Gestalt überholte schreiend die Kutsche. Und auf den Schultern sah man einen riesenhaften, schwarzen Hund, dessen Kette laut rasselnd hinterhergezogen wurde. Dieses seltsame Gespann aus Mensch und aufhockendem Hund drehte jedoch schnell ab ins Unterholz und verschwand dort. Sofort wurde es im Wald ruhiger und der Regen ließ nach. Die Pferde trabten nun noch langsam und ruhig durch den schlammigen Hohlweg. Aus dem Boden zog eine Nebelschwade auf und stand einen Moment zwischen den Bäumen. Herr Frodermann und Johann starrten darauf und sahen, wie sich in der kleinen Wolke eine gespenstisch aussehende Knochenhand bildete, die nun den beiden folgte. Dann folgte Stille. Johann suchte den Mitreisenden, den er ganz vergessen hatte. Aber der war nicht mehr da. Nichts deutete mehr auf den Wanderer hin. Zwerg Johann erwachte aus seinen Gedanken und Erinnerungen. Er schaute immer noch auf das Elfenfürzchen, welches friedlich zwischen den Bäumen ruhte, und freute sich, dass er selbst damals nur mit einem höllischen Schrecken davongekommen war. »Oh nein, nein, nein«, rief Jens von Skutemer. »Was sind denn das für gruselige Geschichten? Wir wollen doch die schöne Gegend und Märchen erzählen. Jetzt brauche ich sofort eine Abwechslung. Wer weiß, eine schöne Geschichte zu erzählen?« Es war der Rüdiger vom Pastorenwald, der darauf das Wort ergriff und eine Geschichte versprach, die vielleicht nicht lustig, aber auf keinen Fall gruselig war. Er hatte sie im Familienkreis oft schon gehört und sie hatten immer wieder das Nachdenken bei ihm angeregt. Denn es handelte davon, dass die Klugheit und der Mutterwitz der Zwerge, Gnome, Elfen, Feen und Kobolde, aber auch der Menschen, immer besser ist als Waffengewalt. Der Ritter von seligen Würden. Es war einmal an einem der heißen Tage, so wie sie heute öfters vorkommen. An einem solchen Tag müssen sich auch die lippischen Zwerge erfrischen. Da sie alt sind, wissen sie genau, wo sie in Ruhe und mit großer Freude sich in kühles Wasser begeben können. Einer dieser Orte sind die Kellerteiche in Bad Salzuflen. Es sind kleine Seen, die kaum vermuten lassen, dass hier einstmals Ritter lebten, ja sogar ein altes Kloster existiert hatte. Es war ein mysteriöser Ort, an dem so mancher Wanderer heute noch spürt, dass er beobachtet wird. Viele sagen, dass kleine Männchen oder Wichtel aus dem Wald hervorschauten, aber es sind die lippischen Zwerge, die dort zum Baden hinkommen, um sich zu erholen von ihrer harten Arbeit oder der großen Hitze. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Zwerg Bene vom Steine sich dort etwas erholen wollte und seine müden Knochen erfrischte. Die Kellerteiche sind ruhig und haben für Zwerge gesundes Wasser und viele Kräuter wachsen dort in der Nähe, die das Zwergenrheuma und die Alterszipperlein lindern. Weil der alte Bene aber nicht mehr so beweglich war, um unter die Sträucher und Steine zu kriechen, begleitete ihn der Jungzwerg Christian. Christian war noch keine 100 Jahre alt und dementsprechend neugierig. So wunderte es Bene nicht, dass Christian eine Frage stellte, die er schon so oft von den heranwachsenden Zwergen gehört hatte. Wenn er sich mit ihnen zu den Killerteichen begeben hatte, kam immer wieder die gleiche Frage. »Onkel Bene, warum heißen die kleinen Seen Kellerteiche? Hier sind doch keine Keller.« »Aber hier waren einstmals welche. Sie gehörten teuflischen Herren. Man nannte sie die Ritter von seligen Würden. Alles, was du hier siehst, war einmal ödes Land, Sumpf, Heide und ein bisschen nahrhaftes Gras. Mehr wuchs hier nicht. Den Besitzern war es aber egal, denn sie hatten ihre Gedanken bei anderen Dingen und nicht bei diesem armen Fleckchen Land. Die Menschen in Bad Salzuflen aber brauchten Land und Holz, um ihre Salzquellen nutzbar zu machen. Wenn sie genug Geld gehabt hätten, dann wäre es wohl möglich gewesen, den Flecken zu kaufen. Aber die Forderungen waren unverschämt, so dass es für sie keine Möglichkeit gab, das Land zu bekommen. Außerdem musste es ja noch nutzbar gemacht werden. Da war aber ein kluger Bauernsohn unter den Ufflern. Er war bekannt, dass er nicht so gern arbeitete, aber er war voller verrückter Ideen. Auch war sein Freund einer der Priester in Paderborn. Dieser hatte ihm erzählt, wie der Herr Jesus dem Teufel widerstanden hatte. Nun hielt er sich nicht für Gottes Sohn, das wäre ja auch Frevel und Sünde gewesen, aber er war sicher, teuflische Menschen lassen sich mit ihren eigenen Gedanken überlisten. Eine Eigenschaft, die man den Herren von seligen Würden nachsagte, war die Gier. So war es nicht verwunderlich, dass sie genau hinhörten, als er ihnen einen Vorschlag machte. »Hört, ihr Herren, wir werden den Flecken Land, der aus Sumpf und Heide besteht, für eine Ernte nutzbar machen. Wenn die Ernte brauchbar ist, pflanzen wir an, was wir brauchen. Wenn es aber abgeerntet ist, so bekommt ihr euer Land wieder.« Dieser Vorschlag brachte beiden Seiten einen Gewinn. Die Verlockung, fruchtbaren Boden zu haben, statt dieser Einöde, war auch für die seligen Wördener Ritter Grund genug, sich auf den Handel einzulassen. Die Uffler rund um den klugen Bauernsohn halfen nun und legten den Sumpf durch Gräben trocken und sie kultivierten den Boden. Es war schon sehr, sehr viel Arbeit und mancher der Bauern fragte sich, ob diese Arbeit nur für eine Ernte lohnend sei. Dann aber pflanzte der kluge junge Mann Eichenbäume. Die wachsen langsam und es dauert viele, viele Jahre, bis sie erntereif sind. Und viele hundert Jahre ernten nun die Uffler das Eichenholz, die Eichenrinde und die Eicheln. Es ist aber bis heute nicht zu Ende. Dass mittlerweile auch zwischen den Eichen anderes wächst und den Bauern Nutzen bringt, all das erlebten die Ritter zu seligen Würden nicht mehr. Das Gut ist zerstört und es gibt keine Nachfahren mehr. Die Salzuffler haben nun das Land als das ihre eintragen lassen. Bene vom Steine hatte nun alles gesagt und der kleine Christian war zufrieden. Er sammelte für den Alten die Pflanzen, die er brauchte, und der betagte Zwerg nahm sein Gesundheitsbad. So wurde des Teufels Brut von der Bauernschleue der Uffler Bauern überlistet. Einzig die Kellerteiche erinnern noch an ihre Geschichte. Die Teiche, an denen die lippischen Zwerge gern baden und Kräuter für ihre Gesundheit sammeln. Als Rüdiger geendet hatte, ergriff sogleich der Lothar wieder das Wort. Kennt ihr die Geschichte von der weißen Frau am stumpfen Turm? Und blickte dabei fragend in die Runde. Natürlich hatten alle bereits davon gehört. Auch immer wieder gab es Abweichungen und unterschiedliche Versionen. Also forderten sie ihn alle auf, den Lothar, dass er seine Version erzähle. Und er begann auch. Die weiße Frau vom stumpfen Turm. Also, ihr kennt doch alle den Zwerg Jorn vom Berge, oder? Der wohnt ja oben im Wald zwischen Wüsten und Bad Salzuflen. Und der hat mir erzählt, dass er eines Tages Besuch aus dem Kalletal erwartet hatte. So freute sich Zwerg Johann vom Berge auf seine Tante. Die Zwergin Jolande lebte in dem weit entfernten Kalletal und es war eine lange Reise für ihre kurzen Beine. Johann lebte auf der Anhöhe, auf dem der stumpfe Turm in Sichtweite zur Stadt Bad Salzuflen liegt. Das hatte am heutigen Tag den Vorteil, dass er recht weit ins Land schauen konnte, um gegebenenfalls der Tante entgegenzueilen. Er liebte seine Tante, buk sie doch den besten Pickert, den er kannte. Und beim Zwergenschlachtefest hatte sie oft auch den ersten Platz für die lippische, graue Leberwurst gewonnen. Und die, zusammen mit dem Pickert. Oh. Sein Magen begann so laut zu knurren, dass sogar sein Nachbar Willi unterm Berge, ein fülliger Zwerg mittleren Alters, circa 450 Jahre alt, das Brummen des Gedärms hörte. Allerdings verwechselte er es mit einem Hilferuf seines Nachbarn und eilte zu ihm. Als Willi schweißüberströmt neben Johann stand, erzählte dieser von seinem Besuch. Abgesehen davon, dass Willi noch erschöpft war, freute er sich sehr, dass Johanns Tante Jolande kam. Er war ein wenig in sie verliebt. So bat er den Nachbarn mitwarten zu dürfen, und beide freuten sich auf Jolande, nur aus höchst unterschiedlichen Gründen. Sie beide saßen einträchtig nebeneinander und schauten die alte Straße entlang. Die Dämmerung kam und die blaue Stunde. Ja, so nennen die Menschen die Zeit, wenn es noch nicht richtig dunkel und nicht richtig hell ist, begann. Der Mond zeigte sich langsam am Himmel, aber das war alles für die beiden Zwerge egal. Denn sie sehen annähernd gleich gut in der Dunkelheit, aber sie sehen manchmal auch Dinge, die sie gar nicht sehen sollten. Ein leichtes Säuseln war zwischen den Bäumen zu hören, Knacken und Tierrufe aus der Ferne. Der Ruf eines Eichelhähers schallte in der Nähe und er warnte durch den Wald. Das fahle Licht des Mondes durchdrang die Dämmerung. So sahen die beiden nicht, wie ein helles Licht in ihrem Rücken erschien. Das helle Licht bewegte sich lautlos. Aber der warnende Schrei der Hähe wurde lauter und aufgeregter. Die beiden Wartenden machten sich aber keine Gedanken. Denn kurz nach dem Ruf sahen sie den alten Keiler durch das Gehölz rennen. Er lebte schon sehr lange hier. Er war ein Einzelgänger von mächtiger Gestalt. Normalerweise bewegte er sich ruhig und würdevoll, als sei er der König des Waldes. Aber warum er es nun so eilig hatte? Plötzlich wurde es ganz still. Gespenstische Ruhe. Sogar der Wind schien zu schweigen. Die beiden Zwerge schauten sich an, wunderten sich, und es wurde merkwürdig kalt. Willi schauderte es. War es immer noch der von Schweiß durchfeuchtete Wams? Oder woher kam diese seltsame Kälte? Johann begann langsam mit dem Kopf zu nicken, schaute Willi plötzlich ängstlich an. »Ich glaube, sie ist es«, flüsterte er. »Sie? Wen meinst du?« Willi sprach unwillkürlich genauso leise wie Johann. Jetzt bemerkte er das immer heller werdende Licht. Er wartete nicht auf die Antwort von Johann, sondern drehte sich langsam um. Er wurde kreidebleich. Sein Gesicht war genauso aschfahl wie sein graues Wams. Hätte er nicht die typisch gelbe Mütze mit der lippischen Rose darauf auf dem Kopf gehabt, er wäre fast unsichtbar gewesen. Er sah ein leuchtend weißes Pferd von einem Stockmaß annähernd zwei Zwerge hoch und darauf, seine Augen wurden noch größer, eine großgewachsene Frau von unfassbarer Schönheit. Aber auch sie war weiß und leuchtete ebenso wie das Pferd. Gern hätte er die Schönheit von Pferd und Frau bewundert. Aber Willi hatte von der weißen Frau schon gehört. Sie gesellten sich, so erzählte man sich, an die Betten der Sterbenden. Wenn sie dort an den Fußenden standen, dann wussten alle, dass der Schnitter gleich da war. Wollte sie auf Jolande warten? Nein. Nein, dann sollte sie lieber ihn nehmen. Mit Verwunderung hatte Johann Willi beobachtet. Was war mit ihm? So erschrocken und fahl hatte er seinen Nachbarn noch nie erlebt. »Sie ist es«, murmelte er. Er schien allerdings weniger besorgt als Willi. Er lächelte sogar. Wäre er ein Mensch gewesen, aber war er ja nicht. Leider war er auch kein Ritter. So gab es sogar kaum noch Menschen, die sich ritterlich benehmen konnten und wollten, und echte Ritter schon gar nicht. Johann haute Willi auf die Schulter, so sehr, dass fast die Mütze vom Kopf gerutscht wäre. Laut, für den Nachbarn eine Nuance zu laut, sagte er, »Mach dir keine Gedanken. Es ist doch nur die weiße Frau vom stumpfen Turm. Was heißt nur? Willi war immer noch erstarrt. Johann hatte auch von der weißen Frau gehört, die den Tod ankündigte. Es wurde ihm nun klar, warum sein Nebenmann vor Angst zitterte. Langsam war die schöne, elfengleiche Frau auf dem Schimmel vorbeigezogen, ohne sie zu bemerken. Willi war jedoch eher noch besorgter. »Johann«, sagte er, »sucht sie Jolande?« Jetzt lachte der Angesprochene laut auf. »Nein, sie sucht nur Ritter.« Er erzählte, was er wusste. Die weiße Frau vom stumpfen Turm ist schon viele hundert Jahre unterwegs. Einstmals hatte sie sich in einen Ritter verliebt, der aber über Nacht verschwand. Er war in den Wald geritten und ward nie wieder gesehen. Kein anderer Mann konnte ihr Herz erreichen, und als einer von den Verschmähten, ein Zauberer, daraufhin ärgerlich wurde, dass sie seinen Anbetungen nicht verfiel, da sprach er einen Fluch aus. Sie solle so lange um den stumpfen Turm wandeln, bis ein Ritter sie erlöste. Nun kannst du dir ohne Angst und Schrecken den stumpfen Turm in Bad Salzuflen ansehen. Die weiße Frau ist für dich ungefährlich. Sie soll so schön sein. So schön, dass es sich vielleicht lohnt, dort in der blauen Stunde auf sie zu warten. Besonders wenn du ein Ritter bist und die weiße Frau erlösen willst. Aber was dann passiert, das wissen wir nicht. Du kannst uns dann davon berichten. Der Häuserbürgermeister von Schöttmar. Was ich euch jetzt erzähle, sagte der Jens, das habe ich selbst erlebt. Es ist vielleicht die verwunderlichste Geschichte überhaupt. Und ihr mögt sie für ein Märchen oder einen Traum halten. Aber so wahr ich ein echter lippischer Zwerg bin, sie ist wahr. In Schöttmar gibt es viele schöne Häuser. Aber es gibt eben auch ein ganz besonderes Haus. Es steht in der Schlossstraße und hat die Nummer 29. Es begab sich vor circa 2 Jahren, dass die Menschen dort eine Versammlung abhielten. Nicht irgendwelche Leute. Alles waren hochgelehrte Menschen und Spezialisten in ihren Fachbereichen. Da waren Historiker, Architekten, Tischler, Zimmerleute, Maurer, Ingenieure und Doktoren des Baurechts und der Denkmalpflege. Statiker und Abgeordnete des Stadtrates und viele weitere Honorationen der Stadt Bad Salzuflen. Und alle wollten einen Vortrag lauschen über dieses Haus. Ein Professor ergriff das Wort. Die Anwesenden stellten ihre Gespräche ein und der Vortrag begann.
Dieses Fachwerkdielenhaus wurde im Jahre 1588 erbaut und ist heute das älteste Haus in diesem Ortsteil. Es wurde am 17.12.1990 mit der Nummer 120 in die Liste der Baudenkmäler eingetragen und eine historische Exkursion wird uns durch die Architektur der Weserrenaissance führen und anhand der überlieferten Fakten, die in unserem Stadtarchiv hinterlegt sind, plötzlich und für alle erschreckend unterbrach eine laute und gut verständliche Stimme den Vortrag des Professors. Sie schien aus den Wänden zu kommen.
»Hallo?« Es war unglaublich. Das Haus selbst sprach zu ihnen. »Hallo? Noch jemand wach hier?« »Ja, ich meine euch, die ihr hier versammelt seid und nur einer weiteren historischen Abhandlung zuhören wollt.« Obwohl es doch schon so viele davon über mich gibt. Kauft euch eines dieser tollen Bücher oder hört mir zur Abwechslung doch einfach mal zu. Ihr habt Ohren, aber ihr hört nicht. Und ihr habt Augen, aber ihr seht nicht. Erlebt mich mit all euren Sinnen und lasst unsere Herzen zueinander finden, auch wenn ihr glaubt, ich hätte keines. Ja, ich wurde im Jahr 1588 gebaut. Aber was könnt ihr mit dieser Zahl anfangen? Das war im ersten Jahrhundert der sogenannten Neuzeit, in der wir uns auch heute noch befinden. Das Mittelalter war überstanden und die Hexenverbrennungen in Deutschland hatten gerade angefangen. In diesem Jahr besiegten die Engländer die Spanier, die mit ihrer Armada gegen England gezogen waren, um den katholischen Glauben zu retten. Und die Ketzer, also die evangelische Bevölkerung, wieder zum rechten Glauben zurückführen wollte.
Namen wie Sir Francis Drake ließen über die nächsten Jahrhunderte Träume und Fantasiereisen über Freibeuter und versunkene Piratenschätze entstehen. Wisst ihr, wo ihr seid? Ihr seid in meiner Küche. Diese wurde zu der Zeit, als ich gebaut wurde, in der Regel immer im hinteren Bereich untergebracht. Hier wurde in den letzten 450 Jahren einiges umgebaut, insbesondere die Höherverlegung dieses Raumes. Ihr erinnert euch, ihr seid 4 Stufen hochgegangen, bevor ihr den Raum betreten habt, oder? Dieser Raum war ursprünglich ebenerdig. Und jetzt sitzt ihr in meiner Küche. Hört ihr die Rufe der Kinder, wenn es Essenszeit war und sich alle hungrig am Tisch niederließen? Die großen Kochgeschirre hingen am Kamin, der Suppentopf hing an Ketten und Haken in der Feuerstelle. Und seht ihr den Stolz der Mutter in ihrem Gesicht? Denn war es ihr nicht wieder einmal gelungen, mit dem Haushaltsgeld auszukommen und der Familie ein reichhaltiges Essen aufzutischen? Und seht ihr die erwartungsvollen Augen aller Anwesenden, als Vater am Kopfende des Tisches den Festschmaus anschneidet? Das Feuer prasselt im Kamin, das auch die Räumlichkeit über und neben uns heizt. Dort sind die Schlafzimmer der Familie und des Knechtes oder der Küchenmagd. Die haben im Laufe der vielen Jahre immer wieder gewechselt. Wenn ihr nach vorne zur Haustür geht, waren rechts und links die Stallungen für das Vieh. Ja, die waren hier mit den Menschen in einem Haus. Wir hatten in guten Zeiten 4 Ziegen und 2 Schweine und einmal sogar eine Kuh und ein Pferd. Alles war hier untergebracht. In der großen Eingangshalle stand das Fuhrwerk und die Geräte und Werkzeuge für die Feld-, Wald- und Gartenarbeit lehnten an den Wänden oder hingen von der Decke. Heute sieht man noch auf der Dele im Fußboden eingelassene Schaukästen, die den ursprünglichen Boden zeigen. Habt ihr schon mal so ein Steinpflaster gesehen? Wahrscheinlich nicht. Aber das besteht aus Steinen, die man auf den Feldern aus dem Boden gepflügt hatte. Hört ihr nun das Rumpeln des Pferdefuhrwerks? Hört ihr die Hufeisen der Pferde und die eisenbeschlagenen Räder des Fuhrwerks auf dem Steinboden? Als ihr die Stufen hier zu diesem Zimmer hinaufgegangen seid, habt ihr da linker Hand die Treppe bemerkt? Was habt ihr von der Plexiglasscheibe gehalten? Etwa, dass sie nur jemanden davon abhalten sollte, hier rauf und runter zu turnen? Diese Trennscheibe beschützt eine der letzten und somit sehr seltenen historischen Einbaum-Wendeltreppen, die es überhaupt noch gibt. Sie wurde wahrscheinlich im Jahr 1620 eingebaut, aber so ganz genau weiß ich es auch nicht mehr. Im Jahr 1638 wurden weitere umfangreiche Ausbauarbeiten vorgenommen, so zum Beispiel auch die beiden Utluchten an der Vorderseite. Eine Utlucht ist übrigens ein Vorbau, ein Erker, der bis zum Boden geht. Schon gewusst? Falls nicht, so ist das eine Aufforderung an euch, mich zu fragen. Ich freue mich darüber. Ach, für heute soll es genug sein. Doch noch eines zum Schluss. Dass ich heute das älteste Haus in Schöttmar bin, ist allein dem Umstand geschuldet, dass am 4. April 1758 ein Großbrand in Schöttmar 17 Wohnhäuser, 3 Scheunen und 5 Ställe vernichtet hat. So wurde ich zum ältesten Haus, ihr würdet vielleicht sagen, zum Bürgermeister aller Schöttmaraner Häuser. Eines dürft ihr mir glauben. Wir alle haben eine Seele und ich werde den anderen davon erzählen, dass ab heute wieder Menschen durch die Stadt gehen, die versuchen wollen, dieses auch zu verstehen und zu erfassen. Wenn ihr nun in euch hineinhört und seht, dann kommt die Tage doch mal wieder. Es gibt noch so vieles, was ich euch über die letzten 450 Jahre und meine Geschichte erzählen möchte. Und danach schwieg das Haus. Die Menschen, die diesen Worten gelauscht hatten, konnten es zuerst nicht glauben. War es vielleicht ein Scherz? Hatte sich da jemand einen Scherz erlaubt? Das konnte ja nicht sein. Sowas gab es doch nicht. Als die Menschen das Haus verließen, waren einige verstört. Einige waren verärgert, einige waren gekränkt und andere waren erfreut von einem tiefen Verständnis für dieses schöne Baudenkmal in Bad Salzuflen. Sie waren ergriffen und sich ihrer zukünftigen Verantwortung bewusst. Jens hatte seine Geschichte beendet und auch seine 3 Freunde wussten anfangs nicht, ob das nun so stimmen würde. Abschließend jedoch sagte Jens,
Euch, liebe Freunde, und auch allen zukünftigen Lesern und Zuhörern dieser Geschichte empfehle ich dieses Haus doch mal einmal selbst zu besuchen. Oftmals kann man hier bei einer Tasse Kaffee und einem wunderbar schmeckenden Stück Kuchen sitzen und vielleicht hört ihr dann auch, wie das Haus mit euch spricht.